Heilung war schon das Thema des Gottesdienstes letzten Sonntag. Ja, ich bin der Herr, dein Arzt. Also die Thematik geht weiter. Ich bin der Herr, dein Arzt. Das ist der Titel der Predigt heute. Wenn ich über präge und speziell auch über Heilung predige, dann möchte ich natürlich von der Bibel her Orientierung geben, möchte so sagen, so da geht's lang, das ist der richtige Weg, mit der einen oder anderen Sache umzugehen, auch mit Heilung. Und sicher habt ihr auch die Erwartung gehabt, als ihr heute früh hier in den Gottesdienst gekommen seid. Ich brauche Orientierung für mein Leben, darum bin ich hier. Und jetzt höre ich gut zu. Aber das ist noch zu wenig. Das ist noch viel zu wenig. Gleichzeitig möchte ich nämlich ermutigen, sich in Krankheit nicht nur guten Ärzten anzuvertrauen, sondern auch sich Gott anzuvertrauen. Ihr habt es gelesen, Predigt nächsten Sonntag wird sein, mutig beten. Ich vermute mal, es geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Letztlich nützt uns ja die bloße Orientierung nichts, wenn wir nicht auch bereit sind, den Weg zu gehen, den wir gewiesen bekommen. Letztlich nützt uns die beste Beschilderung nicht, wenn wir uns nicht auf den Weg machen. Wer ist Gott? Selbst wenn wir jetzt gar keine Predigt gehabt hätten, hätten wir schon eine ganze Menge so in uns aufgespeichert von diesem Gottesdienst. Wer Gott eigentlich ist? Wir haben ihn besungen. Wir haben ihm Namen gegeben. Habt ihr es gemerkt? Der Herr ist Fels. Der Fels, auf dem ich stehe. Ich stehe auf dir, haben wir gesungen. Oder kennt ihr Psalm 23? Wer ist Gott? Der Herr ist mein Hirte. Gott hat in der Bibel viele, viele Namen. Er ist der Ewige, haben wir gesungen. Der Herr Zebaoth, der Herr der himmlischen Heerscharen. Also viele, viele Namen. Die vielen, vielen Namen, die wir von Gott haben, die sagen etwas über sein Wesen aus. Das ist kein zufälliger Name. Viele Eltern geben ja ihren Kindern Namen, einfach nur, weil diese Namen gut klingen. Aber Gott hat diese Namen nicht, weil sie gut klingen, sondern weil sie etwas aussagen über sein Wesen. So ist Gott und deswegen hat er diese Namen. Einer dieser Namen sagt etwas über Gottes Verhältnis zu Kranken aus. Der Gott, den wir aus der Heiligen Schrift kennen, aus der Bibel, ist seinem Wesen nach ein heilender Gott. Er ist der Schöpfer von allem, was lebt, alles, was irgendwie DNA in sich hat, ist von Gott. Er hat mit seinem Geschöpf sogar Kontakt aufgenommen. Er hat sich offenbart, er hat sich heilend offenbart. Bei Offenbarung denken wir an Worte. Aber er hat sich auch heilend offenbart. Wenn wir in das zweite Buch Mose gucken, das zweite Buch der Bibel, da lesen wir, wie Gott sein Volk aus einer ganz, ganz schlimmen Sklaverei herausführt aus Ägypten, führt er Israel durch das Rote Meer. Und dann geht es nicht etwa gleich in das gelobte Land, dieses tolle Land, wo Milch und Honig fließt rein, sondern erst einmal geht es in die Wüste hinein. Da, wo kein Wasser ist und kein Essen. 3 Tage bringt dieses unerfahrene Volk in der Wüste zu, ohne jegliche Versorgung, ohne Wasser, ohne Brot. Und endlich entdeckt jemand, da ist ein Wasserteich. Alle stürzen sich hin. Endlich Wasser. Die ersten trinken das und müssen da feststellen, ihnen wird ganz schlecht davon, sie müssen sich übergeben. Es ist ungenießbar. Verzweiflung macht sich breit im Lager, Todesangst. Und in der Not ruft Mose zu Gott. Und er bekommt eine Antwort, die für ihn sehr überraschend ist, die ihm sicher auch komisch vorkommt und ihn seinen Glauben auf die Probe stellt. Er soll nämlich ein Stück Holz nehmen und soll dieses Stück Holz ins Wasser werfen. Seltsam. weiß nicht, was Mose gedacht hat. Vielleicht hat er gedacht, soll ich? Mach mich ja zum Narren hier. Aber er nimmt das Holz und wirft es ins Wasser und einer probiert von dem Wasser und siehe da, es ist genießbar. Man kann es trinken. Und alles trinkt. Und an dieser Stelle gibt Gott ihnen auch viele Gesetze und Weisungen auf den Weg mit. Also die Gesetze und Weisungen, Gebote Gottes, die kommen nicht nur vom Berg Sinai, denkt mal so, kommt also vom Berg Sinai hier, sondern kommt auch aus der Wüste Schur schon. Es ist, als ob Gott sagen will, Gesetze sind das Stück Holz, das das Leben genießbar macht. Krank ist auch, wenn man keine Weisung hat, keine Orientierung. Wir brauchen auch Gesetze. Aber nach allem stellt sich Gott ihnen vor als der, der zwar zuweilen Krankheit schickt, ungelogen ist so, steht tatsächlich da, er schickt auch Krankheiten, aber der auch aus der Krankheit führen kann und der seinem Wesen nach nicht einer ist, der krank macht, sondern seinem Wesen nach einer ist, der heilt. Er stellt sich ihnen vor und sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Da oben steht es in Hebräisch, Ani Adonai Rofecha, ich bin der Herr, dein Arzt. 2. Mose 15, Vers 26. Das Verb, aus dem das Wort Arzt gebildet ist, Rofecha, Echa, dein Arzt, bedeutet so viel wie, das Wörterbuch sagte mir, reparieren, wiederherstellen, so wie ein Klempner, der ein gebrochenes Rohr wieder zusammenschweißt und wieder funktionstüchtig macht. Oder der macht, dass ein Auto wieder fährt, so ein Mechaniker. Immer wieder kommt dieser heilende Gott schon im Alten Testament vor. 67 Mal ist von Heilungen durch Gott im Alten Testament berichtet. Und nicht nur die Israeliten erfahren Heilung, sogar auch Heiden werden geheilt. Siehe da, zum Beispiel der syrische General und seines Zeichens Judenhasser Naaman wird von seinem schlimmen Aussatz geheilt. Oder auch Nebukadnezar, der babylonische Eroberer Jerusalems, wird sein Wahnsinn los. Gott heilt es, seinem Wesen nach ein heilender Gott, also ein Arzt. Aber im Alten Testament ist es wie eine dunkle, unklare Offenbarung, wie so, man sieht Licht, aber man sieht keine Umsätze, es ist wie durch eine Milchglasscheibe. Am klarsten kann man den heilenden Gott in einer Person erkennen, in Jesus Christus, in seinem Sohn. Allein der Name Jesus, der Name, den Gott für ihn ausgesucht hat, Jesus im aramäischen Original Yeshua, hat eine Bedeutung. Es bedeutet, der Herr rettet, ja, der Herr heilt. Da setzt sich etwas fort. Gott stellt wieder her. Das ist sein Name, also auch sein Programm. Und im Neuen Testament, wenn man das aufschlägt, wenn man nicht nur Johannes 3, Vers 16, sondern das ganze Johannesevangelium liest, dazu auch Markus, Lukas, Matthäus, die vier Evangelien, ein Drittel sind Heilungsberichte. Ein Drittel. 27 Einzelheilungen werden berichtet, 14 Mehrfachheilungen, zum Teil sogar Massenheilungen. Gott ist natürlich vor allem interessiert daran, uns, wenn Jesus wiederkommt, in der Auferstehung mit einem neuen, einem unvergänglichen Körper auszustatten. Also er ist unser Arzt, das geht weit über das hinaus, was wir meinen, wenn wir sagen Arzt. Ein Arzt doktert mit unserem vergänglichen Leib herum, aber unser Gott ist so ein Arzt, dass er uns einen unvergänglichen Leib geben wird. Ich denke mal, viele von uns freuen sich schon sehr darauf. Jesus hat einmal gesagt, besser einäugig im Himmel als ganz in die Hölle. So ungefähr hat er es, glaube ich, gesagt. Und das ist sehr wahr. Aber bis es mal soweit ist, leidet Jesus jetzt schon mit uns. Er war ein Mensch. Er hatte einen Körper, der auch vergänglich war. Und die Schmerzen, die hat er brutal gespürt. Wir dürfen uns brutto, so wie wir sind, mit allem, jeder Schwäche, an unseren Arzt im Himmel wenden. Auch heute, jetzt oder auch später im Gottesdienst. Jesus gab seinen Jüngern schon frühzeitig die Vollmacht weiter, in seinem Namen zu heilen. Sie sollten auch predigen, aber sie sollten auch heilen. Im Jakobusbrief dann wird die Gemeinde aufgefordert. Also können wir uns mit angesprochen fühlen. Hat sich ja grundsätzlich nichts geändert seit damals. Im Jakobusbrief werden wir aufgefordert, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also mutig beten. Es ist gut, wenn man betet, Herr, hilf mir, mit meiner Krankheit besser zurechtzukommen. Warum nicht? Aber sehr mutig ist es nicht. Mutig ist es zu beten, Herr, heile mich. Denn es steht ja da, damit ihr geheilt werdet. Wir tun, wozu uns die Bibel auffordert. Wir beten für Kranke. Zum Zeichen habe ich hier eine Ölflasche mitgebracht, habe sie neben der Bibel hingestellt. Wir beten für Kranke, haben wir letztes Mal gemacht und machen wir ja sehr oft im Gottesdienst allgemein, aber auch immer wieder persönlich und wollen wir auch heute wieder tun. Natürlich kann ich nichts versprechen, aber lass uns nichts unversucht lassen. Daran macht Gott unseren Glauben fest. Warum stehen denn die ganzen Berichte von den Heilungen in der Bibel, wenn sie uns nicht dazu einladen würden, Gleiches auch erleben zu wollen? Da ist zum Beispiel ein Kranker, ein Blinder, der seit seiner Geburt behindert ist. Und er bittet nicht einmal um Heilung und kriegt sie doch. Diese Geschichte habe ich für euch mitgebracht und abgedruckt auf dem Zettel. Johannes, Evangelium nicht 3,16, sondern Kapitel 9, die Verse 1 bis 7. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Wer ist der, der Jesus gesandt hat? Gott. Wer ist Gott? Gott ist der Herr, dein Arzt. In Klammern. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich im Teich Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Der erste Punkt. Ein außergewöhnlicher Handlungsverlauf. Es gibt keine Heilungsgeschichte, die noch so ist, in dieser Art und Weise, wie die hier, mit diesem Matscheteich. Eine einzigartige Therapie. Und zunächst mal sieht es gar nicht danach aus, als ob sich hier in der Geschichte so eine Heilung anbahnt, weil es steht ja, Jesus ging vorbei. Da war ein Blinder und Jesus ging mit seinen Jüngern halt vorbei. Er sieht ihn zwar, aber mehr auch nicht. Er ist unterwegs. Und seine Jünger, aber die sehen ein bisschen genauer hin, die nehmen ihn wirklich wahr. Und machen einen Punkt draus. Die sehen hier nämlich eine Chance für eine super geistliche Frage. Stellen sich im Halbkreis um den Behinderten rum auf und reden nicht etwa den Behinderten an, sondern Jesus. Sie stellen nicht die Frage, Wie kann ihm bloß geholfen werden, dem armen Kerl? Sondern wer ist schuld? Kommt mir ein bisschen so vor, wie wenn einer im Krankenhaus liegt und ist Visite. Dann kommt der Oberarzt und die Assistenzärzte, Stationsarzt, stellen sich rum ums Krankenbett auf und reden miteinander über den Kranken. Nicht mit dem Kranken, sondern über den Kranken. Es fallen ganz, ganz schwierige Fremdwörter und der arme Kranke im Bett wird immer kleiner und immer kleiner. Eine ganz, ganz blöde Situation. So wird doch keinem geholfen. Also, wer hat Schuld, dass der hier blind ist? Er oder seine Eltern? Einer muss doch dafür verantwortlich sein. Wo ist der Verantwortliche? Wer hat Schuld? Ja, so sind wir. So was Herzloses. Fragen aus der zweiten Reihe, aus der Distanz. Ich bin gesund, er ist krank, wer ist schuld? Fragen am Schicksal dieses Menschen vorbei. Bestimmt waren die Jünger aber nicht die Ersten, die so gefragt haben. Bestimmt gab es schon andere, die so gefragt haben, vielleicht die Eltern sogar. Vielleicht sogar auch die Nachbarn und alle, die ihn gekannt haben. Vielleicht hat er sich selber das schon gefragt. Und das macht die Behinderung doppelt schlimm. Das war das Denken damals. Sag mir, welche Krankheit du hast und ich sag dir, welche Schuld du hast. So eine 1:1-Zuweisung. Erinnert mich an einen Roman, den ich mal gelesen habe. Der scharlachrote Buchstabe, kennt ihr den? So ein Klassiker, wo eine angebliche Ehebrecherin in Neuengland, in Amerika, dadurch bestraft wurde, dass man ihr einen Buchstaben in den Nacken einbrannte. Und jeder, der diesen Buchstaben sah, wusste sofort, es ist eine Ehebrecherin. So war seine Blindheit. Nicht die Frage an sich ist schlimm, sondern dass die Leute einfach so davon ausgehen, wo Rauch ist, muss Feuer sein, wo Krankheit ist, da muss offensichtlich eine Sünde auch sein. Unfehlbar. Fragt sich nur noch von wem. Und die Antwort von Jesus kommt hier völlig unerwartet und seltsam. Weder er hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Weder noch. Diese Antwort ist die erste Rate der Heilung. Die erste Rate der Heilung. Was für eine Erleichterung dürfte sich breit gemacht haben. Vor allen Dingen bei den Behinderten, bei den Blinden. Es gibt natürlich tatsächlich Fälle, wo Leiden auf eine Sünde zurückzuführen ist. Aber das ist nicht so häufig. Jedenfalls nicht so häufig, um sich darauf zu versteifen. Es muss doch irgendwo Sünde sein. Natürlich sind wir Sünder. Keiner kann sich ausnehmen. Aber nicht immer ist Sünde, lange nicht immer ist Sünde Ursache für eine Krankheit. Also ist dieser erste Punkt, hör auf, nach dunklen Ursachen deiner Schwäche zu forschen. Nein, so nicht. Wir haben einen guten Freund. Es ist der Heilige Geist. Und wenn es geistliche Ursachen für ein Leiden geben sollte, dann wird der Heilige Geist, unser aufdeckender Freund und Helfer, so gut sein, es uns zu offenbaren. Wir können Gott darum bitten, wenn es hier eine geistliche Ursache ist, dann bitte offenbare es. Wenn ich es wissen soll, offenbare es bitte. Gott wird dieses Gebet sicher erhören. Wenn keine Antwort kommt, dann würde ich davon ausgehen, es gibt keine geistliche Ursache. Das ist nicht die Frage. Jesus wischt diese Frage hier auch weg wie eine lästige Fliege. Was für eine Befreiung. Allein schon dieser erste Satz von Jesus. Er steigert die Lebensqualität um mindestens 50%. Und das ist sehr viel. Ja, Jesus legt noch einmal 50% drauf. Der zweite Punkt. Das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden, so sagt Jesus. Viele, viele Menschen sollen heute sehen, dass Gott etwas tut, und zwar an dir, dass er dein Arzt ist. Es ist wahr, Gott hat ihn bei der Geburt mit einem gewissen Mangel behaftet. Schon der Kleine blickte aus leeren Augen und konnte nicht sehen, zum Verdruss der Eltern. Aber dadurch, dass Gott diesen Mangel heute aufheben wird, werden viele Menschen erkennen, dass Gott der Arzt ist. Und das hat er mit ihm vom Anfang an im Sinn gehabt. Diesen Tag und in jedem Mangel, in jeder Begrenzung, die wir spüren, steckt das Potenzial, dass Gottes Wirken offenbar wird. Und das ist heute auch schon gesagt worden, und zwar vor der Predigt. Jesus sagt, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Das ist die aktuelle Jahreslosung. Das ist eine Verheißung. Wenn Blindheit keine Schwachheit ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Blindheit ist mit Sicherheit eine Schwäche. Das weckt Erwartung und das soll auch Erwartung wecken. Da kommt Freude auf, zumindest bei Paulus, der sagt, darum rühme ich mich am allermeisten meiner Schwachheit. Da geht es mir nicht schlecht, wenn ich an meine Schwachheit denke. Ich weiß, Gott wird seine Kraft in dieser Schwachheit zur Entfaltung bringen und sehr oft wird er auch die Schwachheit wegnehmen. Also, freu dich, dass Gott an dir so wirkt, dass es jeder sehen kann. Nicht Schuld und Sünde sind Schuld. Das war die erste Rate der Heilung. Gottes Kraft soll an diesen Blinden offenbar werden. Das ist die zweite Rate der Heilung. Nochmal 50% Lebensqualität drauf. Und schließlich, Jemand was zu bieten? Okay. Jesus kratzt ein bisschen Staub zusammen auf der Straße. Ja, ihr versucht jetzt zu lesen, ne? So schwach zu erkennen, ja. Es ist geschummelt. Es ist geschummelt. Also er kratzt so Staub von der Straße zusammen. Gab es ja damals noch nicht so Asphaltstraßen. Und dann speichelt er das Ganze ein. Wie oft muss man da reinspucken, bis man eine richtige Menge Matsche zusammen hat? Und er schmiert das, fängt er an, den Blinden das in die Augen rein zu schmieren. Schmiert es so rein. Sehr appetitlich, was da so alles drin ist in diesem Straßenstaub. Da laufen Hühner rum. Ich mag gar nicht dran denken. Warum macht er das? Um uns eine Anleitung zu geben, wie wir es heute auch machen sollen? Oi, nee. Wohl kaum. Es erinnert stark an die Schöpfung. An die Schöpfung des Menschen nach dem Schöpfungsbericht in 1. Mose 2, wo Gott den Menschen aus Erde formt und seine Odem reinbläst. Jesus macht deutlich, ich tue nichts anderes als der Vater hier. Er agiert nicht selbstständig, sondern in ganz enger Abstimmung mit dem Vater. Das ist ihm ganz wichtig. Nicht ich hab's drauf, sondern der Vater will es und er wird es und ich klinke mich hier ein. Wenn wir es wagen, um Heilung zu beten und Heilung auch zu erwarten, dann nicht, weil wir es drauf haben, sondern weil uns bewusst ist, dass Gott es ist, der ein heilender Gott ist. Er will sein Tun offenbaren und dazu gebraucht er Leute wie uns, ganz normale Leute, einfach Beter. Und dann schickt er Jesus den Blinden mit seinen Matschaugen los zum Teich Siloa, um alles wieder abzuwaschen und da soll er wiederkommen. Inzwischen alles gut einwirken lassen. Der Weg ist lang genug dafür. Und der Blinde tastet sich mühsam vorwärts. Es ist ein ganz schöner Weg bis zum Teich Siloa. Er begegnet unterwegs vielen Menschen und die schauen alle, was ist denn das für einer und wieso hat der Matsch auf den Augen? Und sie wundern sich, ein Riesenspektakel. Warum? Erinnern wir uns, das musste ja so sein. Gottes Wirken soll offenbar werden, das sollen viele mitkriegen. Deswegen der ganze Weg quer durch die Stadt zum Teich Siloa. Und noch aus einem anderen Grund musste das so sein. Denn bisher war der Blinde vollkommen passiv gewesen. Der war nur einfach da gewesen. Und dann waren die Jünger angekommen und hatten da ihre Diskussion angefangen. Und dann hatte Jesus noch etwas gesagt und auch etwas getan. Der Blinde war vollkommen passiv. Wie hatten wir letzten Sonntag doch festgestellt, wenn wir um Heilung bitten, ist Glaube ganz wichtig. So auch hier. Der Blinde muss glauben, auch wenn er noch nicht sehen kann. Glauben hat man bekanntlich nicht in der Tasche, wie so, weiß ich, ein Portemonnaie oder so. Glaube ereignet sich. Glaube ist etwas ganz Zartes, es ereignet sich. Dieser Glaube ereignet sich hier auf dem Weg von dem Gespräch hin zum Teich Siloa. Er ist glaubend unterwegs, könnte man sagen, der Blinde hier. Da gehört viel Glaube dazu, sich mit der Matsche auf den Augen zum Teich Siloa zu tasten. Probiert es mal aus, hier quer durch die Stadt, mit Matsche auf den Augen. Glaube ist also unglaublich wichtig. Und sein Glaube wird belohnt. Er wäscht sich die Augen und erblickt mit ein paar Jahren Verspätung das Licht der Welt. Der Höhepunkt. Der Höhepunkt zunächst dieser Geschichte. Also habe ich auch so gedacht. Erblicke das Licht der Welt. Erblicke das Licht der Welt. Da steckt noch viel mehr drin, oder? Wenn ich sage, das Licht der Welt. Die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Ihr werdet überrascht sein, wenn ihr sie nachliest. Das waren nur die ersten 7 Verse. Es sind insgesamt 41 Verse. Das ganze Kapitel 9. Der Ex-Blinde bekommt nämlich richtig Probleme. Und zwar mit der Umwelt, die damit gar nicht zurechtkommen. Seine Nachbarn können nicht glauben, dass er es tatsächlich ist. Die religiösen Führer vermuten sogar, dass es gar nicht Gott war, der ihn hier geheilt hat, sondern der Teufel selbst. Da wird seinen eigenen Eltern sogar mulmig. Sie, die ihn doch so geliebt haben, sie distanzieren sich von ihm aus lauter Angst vor den religiösen Führern. Aber Jesus sucht den Geheilten noch einmal auf und er findet ihn. Und da werden ihm nicht nur die körperlichen Augen geöffnet, sondern auch die Augen seines Herzens. Die ganzen Widerstände und Probleme zwingen ihn, den Ex-Blinden dazu, nachzudenken, wer ihn denn da so komisch geheilt hat. Und das ist sehr gut. Da wirkt nicht nur die Matsche ein, sondern da wirken auch die Worte ein und überhaupt das ganze Erlebnis hier. Ihm geht auf, dass es nicht entscheidend ist, einmal das Licht der Welt erblickt zu haben. Es ist wichtig, für immer bei dem zu bleiben, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Und so endet dieser lange Bericht von der Heilung des Blinden damit, dass dieser Mann sich vor Jesus niederwirft und bekennt, ich glaube, Herr. Ich glaube. Ich glaube. Johannes 9, Vers 38. Es geht diesem Gott, diesen Gott, unseren Arzt, auch darum, dass wir mit ihm in eine heile Beziehung hineinkommen. Es geht darum, dass wir aus voller Überzeugung sagen können, ich glaube, Herr. Und da steckt sehr viel drin. Die Gute Nachricht Bibel, die hat Glaube hier umschrieben an dieser Stelle. Sie beschreibt Glauben mit ganz zu ihm gehören. Ich gehöre jetzt ganz zu dir, sagt der Ex-Blinde nach der Gute-Nachricht-Bibel. Und ich glaube, dass diese Übersetzung nicht verkehrt ist. Die ist sehr, sehr gut. Mit dieser Geschichte will Gott uns heute berühren, nicht nur orientieren. Er möchte uns berühren und uns sagen, rühre nicht ewig in der Matsche der eigenen Vergangenheit. Er möchte uns sagen, glaub, dass mein Wirken auch in deiner Schwäche offenbar werden soll. Glaube, dass er dein Arzt ist. Auch, jawohl, dein Arzt. Nicht nur der Arzt von XY, dein Arzt. Und erblicke das Licht der Welt und gehöre ganz zu diesem Licht. Wenn wir jetzt füreinander beten, wenn die gleich eine Gebetsgemeinschaft haben, dann tun wir das nicht mit so einem Mattech. Auch nach dem Gottesdienst biete ich Fürbitte an, gerade auch für Krankheiten und für Kranke. Falls es gewünscht ist, salbe ich mit Öl. Die Ölflasche steht hier auf dem Tisch als Zeichen auch und auch als reales Angebot. Ich möchte gern eine Einladung hier aussprechen. Wir legen die heilende Kraft, die Kraft des Schöpfers und Retters neu auf dein Leben. Wenn du meinst, dass dich keiner wirklich versteht, dass die anderen immer nur kritische Fragen stellen, dann bist du bei Jesus auf der richtigen Seite und in Sicherheit vor diesen Fragen. Er hat heute noch die gleiche Kraft wie damals. Komm zu dem Herrn, komm zu deinem Arzt, komm zum Licht der Welt. Amen.